Kraftclub-Podcast wird von Affenmann supportet. Also wenn du Westen brauchst, Knee Sleeves, ein Rack, Scheiben, Dumbbells, ein GHD, alles für dein Training, dann check dir mit Coach Doom ein Geschenk zu deiner nächsten Affenmann-Bestellung on top und werd so stark wie ein Gorilla.
Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub-Podcast. Ich habe heute den Ricardo Wehrmann bei mir, besser bekannt als Freak Coach. Und ja, wir wollen uns ein bisschen über Coaches, Athletenleben und die Pros und Cons unterhalten. Rico, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hey, grüß dich Dom. Danke, dass du mich eingeladen hast. Erstes Mal in einem Podcast.
Ah, das erste Mal. Viele zum ersten Mal, das finde ich gut.
Geil. Du bist ja sozusagen der Stefan Raab, ne? Der TV Total, ne?
Von der Podcast. Der Stefan Raab, The CrossFit Podcast, geil. Gut. Aber ich habe kein Fleischer gelernt, ich habe was anderes gelernt. Wollen wir gleich ins Thema reinspringen? Wir wollen du hattest die Umfrage gemacht bei Instagram, ob gute Athleten gleichzeitig gute Coaches sind. Und da kam ja eine sehr, sehr einseitige Resonanz. Ne? Und dahingehend war ja dann die Frage, warum eifern Leute den Top-Athleten nach, wenn die Top-Athleten dann ihr Trainingsprogramm rausklatschen? Mhm. Also, wollen wir erstmal starten mit dem, was es bedarf, ein guter Coach zu sein? Und vor allem, kann man als Athlet ein guter Coach sein? Wie siehst du das?
Also, so gesehen, klar, auch ein guter Athlet kann ein guter Coach sein. Nur oft wird das verallgemeinert, dass man sagt, die guten Athleten, die sind auch gleichzeitig auch voll die guten Coaches. Das kennt man aus so vielen Szenen, auch so aus der Bodybuilding-Szene oder sonst was, dass die guten Athleten nicht immer zwangsläufig auch die guten Coaches sind. Die sich lassen sich meistens oder oft konzentrieren sich ziemlich viel auf ihr eigenes Training, auf ihr eigenes dreimal am Tag trainieren. Und wie soll man da noch so viel Zeit mitbringen für seine eigenen Athleten, ne? Nachdem, wo der Fokus da so liegt.
Also ich denke halt auch, dass gerade, wenn man selber aktiv ist und selbst eine sehr, sehr gute Leistung von sich abrufen will, dann opfert man ja Dinge. Also da fallen Dinge hinten runter, seien das Freunde, seien das Familie, sei das irgendwas. Und wenn man dann versucht, noch bestmöglich zu coachen, neben, wie du schon sagtest, zwei, dreimal am Tag trainieren, dann geht halt noch irgendwas hinten runter. Und wenn da steht man an einem Scheideweg und dann stellt sich halt die Frage, gehe ich nach links? Bin ich ein guter Coach? Will ich das machen? Oder gehe ich nach rechts? Will ich ein Athlet sein und ein bisschen nebenher coachen? Und da ist, glaube ich, da ist das große Problem, gut, Problem nicht, aber da ist eine kleine Hürde auf jeden Fall, was man da klar differenziert, was man denn selber will.
Ja, sehe ich auch so. Also eine gewisse Erfahrung und Vorbildfunktion muss ja sein, ne? Das ist, glaube ich, auch das, wonach die meisten nacheifern, dass man sagt, klar, derjenige, entweder sieht der gut aus oder der kann gut performen, hat schon selber was erreicht. Wichtig ist ja meistens, dass der Coach mindestens ein, zwei Schritte voraus ist. Was bringt einem Coach, der an der Elite steht, man selber muss erstmal anfangen, Kipping-Pull-Ups zu üben oder Stricted-Pull-Ups zu üben, dann ist der Coach wahrscheinlich schon so weit gewesen, dass der schon gar nicht mehr weiß, wie kommt man an diese Steps ran. Ja, außer der jetzt wirklich konzentriert sich nur aufs Coaching, dann ist der vielleicht auch wirklich ein guter Gymnastics-Coach, ein Weightlifting-Coach und belegt viele Seminare, kümmert sich viel um seine Weiterbildung. Das fließt ja auch noch alles mit ein. Es gibt da draußen auch, glaube ich, richtig gute Athleten, die auch gleichzeitig Coaches sind, ne? Also da will man keinen schlecht sehen.
Ja, das stimmt. Also das ist halt immer die Frage, dann zu sagen, ne, was man dann fokussieren will. Gerade die Weiterbildungsgeschichte, gut im CrossFit, das ist halt relativ easy, weil viele Leute und auch viele Seminare für alle offen sind und da auch gern angenommen werden. Und wenn man was als Athlet lernt, zumindest ist meine Erfahrung, dann lernst du halt auch immer was für dein Coaching dazu. So, das funktioniert sehr, sehr gut. Die Frage ist halt dieses Um-die-Ecke-Denken. Also klar, du musst kein Top-Level-Athlet sein, um sehr gut zu coachen. Ja, wenn wir da in andere Sportarten reingucken, denn Boris Schaiko hat halt auch nie krasse Medaillen gewonnen. Oder Louis Simmons, ja gut, Louis Simmons hat schon ein paar Weltrekorde, glaube ich, Mensch. Aber der Fokus war halt immer auf den Leuten. Ne?
Dann, oder Ben Bergeron im CrossFit. Top-Coach und selber ist er jetzt auch nicht der Athlet. Ne?
Ja, oder wenn wir gucken, Shane von Tia Tumi, der Mann, so der kann gar keinen so krassen Fokus auf das Athletsein legen, weil ich meine,
Ja.
der hat halt Tia dazu zu bringen, dass sie noch ein paar Titel gewinnt. So.
Die haben halt alle gesehen, der macht, der gibt Resultate. Das ist ja natürlich das Wichtigste irgendwie, dass er Resultate bringt. Und dann haben die gesehen, okay, jetzt kommen die alle zu dem, ne? Aber
Ja.
klar, der sieht nicht danach aus und der strahlt jetzt auch. Ich verfolge ihn jetzt nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob der sehr viel Wissen mitgibt oder so über Instagram, über YouTube oder sonst was, ne? Obwohl, die haben, glaube ich, auch einen YouTube-Kanal, aber ich verfolge den nicht. Weit aus dem Fenster lehnen. Ja, aber jetzt sieht man ja halt, der bringt Resultate und sieht ja auch die Anfragen, ne?
Was denkst du, auf welchem Level sollte sich jemand, der coachen will, leistungstechnisch schon bewegt haben?
Ja, ich hatte das letztens bei dir gehört, da hattest du gesagt, hattest du bestimmte Dinge erwähnt. Ja, also ich denke immer, kommt drauf an, wen du coachst, ne? Also zum Beispiel, wenn ich auch dickere Ernährungsberaterin, die jemanden coachen, dicker sind, um das mal so zu sagen. Man sollte immer ein, zwei Schritte voraus sein. Du hattest ja gesagt, Weightlifting, Snatch sollte man schon über 100 Kilo gerissen haben. Hattest du das schon gemacht? Über 100?
101 tatsächlich.
101, ich wusste, dass das kommt. Okay, ich bin bei 100. Ja, aber grundsätzlich, man sollte, glaube ich, gutes Verständnis dabei haben. Man sollte wissen, wie man sich bewegen sollte. Und ich denke, man muss auf jeden Fall auch wissen, welche Punkte kann man verändern oder was kann man machen, damit andere Athleten sich auch besser bewegen in diesem Bereich, in dieser Übung. Und Athleten haben das vielleicht einfach nur durch einen Coach an sich selber gelernt und haben gesagt, okay, ich habe jetzt die und die Progression gemacht. Aber dass das individuell ist und für eine andere Person eine ganz andere Progression herleiten müssten, das muss man dann auch wieder erlernen eigentlich, ne? Also das kannst du als Athlet so selbst einmal erfahren, aber du kannst nicht alle Progressions so weitergeben. Weißt ich meine?
Also du meinst, nur weil es bei dem Athleten nicht funktioniert hat, oder nur weil es bei dem Athleten funktioniert hat, heißt das nicht, was, wenn er das weitergibt, dass es für jeden funktioniert.
Genau, dass das genau so funktioniert und die genau diesen gleichen Weg gehen müssen, ne? Ob die nicht doch einen anderen Skill, doch einen anderen Progression machen müssten oder sagen wir, wir sind beim Snatch und eine Athlet, der hatte das Problem, dass er die Arme zu früh gebeugt hat. Ein anderer aber rum hat ein anderes Problem, dass er eher den Stripper macht. Ja, und wie kannst du dann den korrigieren, wenn du den einen nur bei dir korrigiert bekommen hattest? Weißt du, was ich meine?
Ja, würdest du sagen, dass man als, also dass man beide Pfade gehen kann, wenn man das klar voneinander trennt, dass man sagt, ich fokussiere mich in erster Linie darauf, Athlet zu sein und werde dann Coach? Hatte ich mich mit André Houdet drüber gesprochen, der war auch hier im Podcast. Und nachher meinte er halt, sein Hauptfokus ist jetzt erstmal definitiv darauf, Athlet zu sein, was er auch eindrucksvoll bewiesen hat. Ich meine, er war 12. bei den Games. Und was er dann, wenn seine eigene Athletenkarriere vorbei ist, dass er dann in die, ja, in die Coaching-Schiene vermehrt reingeht. Also coacht halt jetzt schon, aber
Ja, auf jeden Fall. Also möglich ist alles, wie gesagt, ne, auch Top-Athleten können gleichzeitig noch gut gecoacht sein. Dann vielleicht nur nicht für eine große Zahl, weil die halt noch ihr eigenes Training haben und andere Prioritäten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber jemand, der vorher Athlet war und dann sagt, okay, jetzt bin ich kein Athlet mehr und ich coache nur noch und bilde mich da noch weiter, aber ich habe schon sehr viel Erfahrung mitgebracht. Das ist natürlich top, ne? Das ist Gold wert, ne, würde ich sagen. Da vielleicht sind dann die ersten Schritte, die derjenige gemacht hat, vor 6 Jahren her, ne, das sind schon ewig her. Und da muss man noch ein bisschen auffrischen. Aber eventuell wird derjenige gar keine Scaled-Athleten coachen, sondern schon RX-Elite-Athleten.
Glaubst du, dass Leute, also glaubst du, dass sehr gute Athleten tendenziell mehr mehr gute Athleten ziehen, einfach durch die Leistung, die sie bringen?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das sieht man ja auch immer wieder im Bodybuilding und überall in allen Bereichen so. Ich will jetzt gerade kein Beispiel ein, aber du hast auch, dass diejenigen, die entweder besser aussehen oder die geile Leistung bringen, dass die werden direkt gefragt, ne?
Also, ja, das ist halt auch durch Instagram wird es halt auch noch ein bisschen mehr gepusht, ne, durch die sozialen Medien, weil wenn du jetzt jemanden hast, Beispiel so ein Larry Wheels, ich glaube nicht unbedingt, dass der so viel Ahnung vom Training hat.
Ja, keine Ahnung.
Aber es ist halt, der ist halt selber so stark und bringt halt krasse Leistungen, ne?
Ja, ich hatte heute noch so ein Beispiel, ist jetzt zwar nicht im CrossFit, aber Sophia Thiel sagt ja auch was, ne? Wurde ja von diesem Airjump gecoacht damals. Er hat sie weitergebracht und sie hat einfach das Gleiche so angewendet. Also vielleicht hat sie ja danach auch sehr viele Weiterbildungen gemacht und hat super viel drauf. Aber die hat 1000-mal mehr Kunden bekommen auch mal als er. Obwohl er der jahrelange Coach war und er sie so an die Spitze gebracht hat.
Ja, so ja stimmt. Da zieht die Medienwirksamkeit auf jeden Fall noch mit rein. Ja, das stimmt. Wenn wir uns so Sachen angucken, ne? Also so krass, so was heißt krass, aber so Beispiele. Ich erinnere mich an Sachen wie What's Rich Doing, Train with Dan, damals die OGs werden ihn noch kennen und wenn ihr ein bisschen jünger im CrossFit seid und ihn nicht kennt, dann shame on you, Dan Bailey. Ja, das sind halt sehr, sehr interessante Trainings gewesen, weil das halt literally 1:1 war, trainiert dasselbe wie ich. Und da sind halt Leute hart drauf abgegangen.
Ja.
Was denkst du, woher das kommt? Ist es einfach nur Nacheifern? So, oh, guck mal, Rich trainiert so, ich muss jetzt hier mitmachen.
Ja, genau, das hatte ich ja auch in der Frage immer so nachgefragt. Hatte ich auch viele Resonanzen bekommen, dass einige auch Intermediate-Athleten das nachverfolgen. Woher das kommt, ich denke mal, klar, man findet die cool, also ich finde auch Rich Froning etc. cool. Dennoch würde ich mir jetzt nicht unbedingt das Programming von denen holen, weil ich wüsste, okay, ich bin nicht auf dem Level. Ich müsste so viel runterskalieren, dann macht das Programming schon gar keinen Sinn mehr so für mich. Dann würde ich mir schon eher ein anderes Programm, also wenn ich jetzt wirklich auf Template fahren würde, dann würde ich mir doch ein anderes Template suchen, was eher so auf meinem Leistungsstand wäre.
Ja gut, die Auswahl gibt es natürlich, ne? Da ist dann die Qual der Wahl.
Ja, zum Beispiel, wenn man selber muss seine Kraftwerte und Skills verbessern, also das war mir auch immer wichtig, dass ich gesagt habe, okay, erstmal müssen alle Skills sitzen. Ja, und auf einmal in so einem Programming, da musst du dann die Skills, obwohl du noch nicht drauf hast, unter Vorbelastung und in einen schönen langen Watt reinhauen, ne? Die vielen Reps. Klar kann man ein bisschen abwandeln und sagen, okay, ne, ich mache jetzt nicht den Barmuscle, aber ich mache da jetzt Kipping-Pull-Ups raus oder so, aber nachher hat das ganze Ziel ist woanders.
Ja. Würdest du sagen, dass ja, was denkst du, wer am meisten von Template-Training, Template-Coaching profitiert? Welche Typ von Athleten?
Also ich glaube eigentlich schon Templates eher für RX-Athleten, die wissen, wie sie sich bewegen, die vielleicht auch schon selber so Trainer sind und sagen, okay, ich weiß, was ich tue. Da muss jetzt keiner über meine Technik drüber schauen. Und dann gucken die sich ein Programm an und sagen, okay, das wird zu mir passen. Das glaube ich schon eher, dass das passt. Natürlich ist das immer genial, wenn du einen Coach hast, mit dem zusammenarbeiten kannst, genau auf deine Ziele und immer irgendwas, was du ändern müsstest in deinem Template auch. Aber ich glaube allerdings so, Geldathleten oder Intermediate-Athleten finde ich eigentlich nicht immer das Richtige im Template.
Also, was denn? Man ist ja da auch ein bisschen Hype, ne? Also, wenn ich jetzt dran denke, ich habe auch in der Vergangenheit sehr viel Program-Hopping gemacht, bin dann irgendwann auch bei The Program gelandet, hatte da tatsächlich auch dann E-Mail-Kontakt mit John und hat dann mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben, so was denn das Beste für mich sei. Und er hat mir halt ganz klar empfohlen, so hey, mach das einmal am Tag. Und ich kann mich halt noch daran erinnern, ich habe das genau, glaube ich, eine Woche gemacht. So. Ich habe das eine Woche gemacht und dann dachte ich mir so, ja, was ist denn hinter dem zweimal am Tag? Was ist da mehr? Ich brauche mehr, ich muss doch mehr. Und das ist halt auch so ein Problem, ne? Wenn Leute sagen, guck mal, der ist mit dem Plan, also wenn man das mal voraussetzt, der ist mit dem Plan so und so gut geworden. Ich will aber, ich bin weiter zurück oder ich will noch besser werden. Wie, ja, dann muss ich halt noch mehr trainieren, ne? Und das ist halt, so ein Ding, gerade im Template-Coaching, glaube ich, dass das halt nicht gesteuert ist. Du kannst halt nicht, also über die Template, die sagt dir halt nicht so, hey, fahr mal ein bisschen runter, so wie du das gerade machst, fährst du dich gegen an.
Ja, genau. Du kommst ganz schnell ins Übertraining kommen, ne? Ich hatte auch früher, keine Ahnung, am Anfang hatte ich dann auch Comp-Train. Wer hatte das nicht, ne? Und dann, ja, entweder warst du gar nicht motiviert, du hast dir die Sachen angeguckt, hast nur das ausgesucht, worauf du Bock hattest. Kennt man
Ah,
vielleicht auch.
das ist auch gut.
Ja, dass man sagt, ach, heute mache ich das, heute mache ich dies. Oder ich kenne auch viele, die switchen dann alle 2 Monate zum anderen Programming. Hast ja auch nicht die lineare Progression so mit drin. Ansonsten, du kannst halt echt, wie du sagtest, so, man kennt auch immer wieder welche, so, die sagen, okay, ich mache dann Small Loaf und gleichzeitig mache ich noch das Template von Rich Froning und wird schon. Nach einem Monat oder so sind sie wieder verletzt. Das passiert halt auch immer wieder öfters, ne?
Es ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil da klopfe ich auf Holz. Ich habe es gemacht 2013 in der Garage in Leipzig. Grüße gehen raus an die RAM-Box. Und ja, als es halt noch eine kleine Garage war, und da habe ich das in meinem Fachabi gemacht. Also halt am Ende vom Fachabi war ja keine also Vorlesung, war ja keine Schule mehr. Und da habe ich halt tatsächlich dann in der Garage trainiert, Mittagsschlaf gemacht und gegessen. Und bin halt den,
Hast du mal
bin
gehört
halt
in einem
den,
Podcast?
ja, bin halt den kompletten Small Loaf gefahren, 13 Wochen lang. Und habe nebenbei das, ich glaube, CrossFit Football oder den Comp-Train habe ich gemacht. Und als da Rest Days angeschrieben waren, habe ich halt dann immer mir irgendein anderes Wort von einem anderen Programming rausgezogen.
Ich denke, da können die meisten Crossfitter Schulterklopfen einmal, ne? Wie lange jetzt nicht
Ja.
dabei sind.
Ja, das stimmt.
Ja, zum Beispiel, ich hatte auch, wann war das, irgendwann vor einem Jahr, hatte ich mal von Training Think Tank, so Design, hatte ich auch mal ein Programm, habe ich gesagt, komm, teste ich mal, gucke ich mal, wie die das machen. War auch ganz cool. Am Anfang ist man wirklich hyped, so wie du sagtest, ne? Man richtig motiviert, sagt, oh geil und so, ich lifte das, ich mache das gleich, ich mache, also ich nicht, ich lifte, aber ich mache das gleich wie eine Olsen und die anderen, ne? Ja, aber dann nach einer gewissen Zeit, wenn du dann merkst, okay, du kriegst kaum Feedback, eigentlich ist es egal, was du machst, eigentlich ist es egal, welche Zeiten du schaffst. Irgendwann war ich dann doch nicht mehr so motiviert. An manchen Tagen habe ich dann alles gegeben und habe dann noch mehr gemacht, als da stand. Und an anderen Tagen bin ich hingegangen und gesagt, hey, Watts, ach, Watt vor dem Kraftteil, das macht bei mir jetzt nicht so Sinn. Ne? Ja, ich muss eigentlich mehr Kraft. Okay, dann habe ich das geändert, dann habe ich dies geändert. Und irgendwann ich so den Fokus dann wieder verloren. Ne? Also die Motivation am Anfang ist richtig hoch und dann irgendwann sinkt die, dann sucht man sich wieder neues Programming. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man dann doch mal wieder switcht. Ne? Und das sieht ja auch immer nice aus, auch wenn ich hier die Posts sehe von The Program. Das sieht so interessant aus. Und dann guckst du den Plan an und sagst, ist doch nicht anderes, was ich auch mal geplant hätte. So, ne?
Ja, das stimmt. Also dieses Shiny Object-Syndrom, ich glaube, das ist auch sehr, sehr verbreitet. Gerade CrossFit, wenn es um neue Trainingspläne gibt und sowas. Und dann hat der Athlet seinen Plan und der hat das und dies. Aber man muss halt dazu sagen, es ist halt auch ein sehr guter Weg, gerade für die fortgeschrittenen Athleten, wenn wir jetzt von den Profis reden, es ist halt eine Möglichkeit, wie die sich halt ihr Athletendasein finanzieren können, ne? Einfach durch eine Template. So. Weil dann musst du halt nicht unbedingt so aufmerksam sein wie in einem richtigen Coaching, musst dich nicht zwingend um die Leute kümmern. Und mit einer Template, die klatscht halt raus, da hast du dann, keine Ahnung, kannst halt auch verhältnismäßig, also im Vergleich zum Coaching, relativ geringe Preise nehmen. Und dann entsprechend halt sagen, hey, Ich schreibe es einmal vor und dann ist gut.
Ja, im Endeffekt, so wie beim, keine Ahnung, in so vielen Bereichen, aber auch im Functional Bodybuilding oder im Bodybuilding gibt es das ja auch, die wirklich, die Influencer oder so, die verkaufen dann ihr Programm, ne? Gab es ja schon immer ein Programm, haben die verkauft und dann an Tausende, ohne Aufmerksamkeit oder ohne Feedback etc. Und wir sind eher diejenigen, die dann 10, 20, 30, 40 Kunden maximal haben, also 40 wäre schon viel, aber dann auch wirklich sehr viel Zeit da investieren, ne? Sehr viel Wissen mit reingeben, sehr viel Erfahrung und immer wieder so Support und motivieren. Das gehört ja irgendwie alles dazu, ne?
Ja, das stimmt. Glaubst du, dass, also auf was achtest du, wenn du dir einen Coach suchst? Das finde ich sehr, sehr interessant.
Also ich würde erstmal genau, bei mir ist das auch wirklich dann, je nachdem, wo meine Schwächen dann gerade liegen, ne, dass ich sage, okay, wer ist gerade in dem Bereich so bekannt, und dann schaue ich mir auch seinen ganzen Content an. Okay, hat er viel Wissen? Gibt er das weiter? Könnte das ein guter Coach sein? Kann ich mich mit denen identifizieren? Ist der cool drauf? Ne? Der muss ja auch sympathisch sein. Das ist ja auch wichtig. Dann schaue ich, okay, hat er schon die Athleten? Welche Athleten coacht der? Wie sind die so, was posten die? Haben die gute Fortschritte erzielt? Ja, und dann einfach mal mit ein paar Coaches so einfach mal sprechen, ne? Das zum Beispiel auch letztes Mal, wo ich mir den Fuß verletzt hatte, da hatte ich auch geschaut, okay, welche Coaches in Deutschland sind denn wirklich jetzt so hier wegen Verletzungen im CrossFit-Bereich am Start? Ja. Mit wem man dann auch wirklich sich so connecten kann, weil es gibt auch welche, wo du sagst, okay, der könnte gut sein, aber mit dem komme ich vielleicht doch nicht so klar, das passt nicht so wie es raus aufs Auge, ne?
Ist es dir selber, also das ist jetzt eine persönliche Frage, ist es dir selber wichtiger, was du eine gute Verbindung zu dem Coach hast, also was du den sympathisch findest, oder würdest du sagen, der ist menschlich ein Arschloch, aber fachlich super kompetent, ich lasse mich trotzdem von dem coachen?
Mir ist auch das die Kommunikation etc. wichtig, ne? Deswegen müsste ich schon sympathisch mit dem sein, das schon, ja. Merkst ja auch, wenn du zum Beispiel den Coach suchst und antwortet dir kaum, der hat eigentlich gar kein Interesse, das merkt man dann irgendwie, weil der kaum zurückschreibt und sonst was, dann denke ich mir auch, okay, dann bin ich wohl nicht dein Kunde. Das ist ja auch oft der Coach, die sagen, eigentlich ist das gar nicht mein Idealkunde, ich möchte vielleicht Intermediate-Athleten oder RX-Athleten, dann kümmern die sich dann doch nicht so sehr um dich wie um andere Athleten, eventuell. Kann auch sein, die kümmern sich um jeden gleich gut, ne? Wie siehst du das denn? Was meinst du denn dazu?
Also mir geht fachliche Kompetenz sehr, das hat bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Interessanterweise sind die Leute, die bei mir in einer engeren Auswahl stehen, auch sehr sympathisch für mich, weil ich die halt schon kenne. Aber ich denke, ich hätte kein Problem damit, mich von einem Arschloch, will ich nicht sagen, weil das ist ja immer nur Ansichtssache. Aber von jemandem coachen zu lassen, mit dem ich vielleicht menschlich nicht unbedingt schwinge, aber der fachlich halt kompetent ist. Ja. Weil am Ende, wenn es, also zumindest ist bei mir der Fall, was ich für mich selber will, sind halt Resultate. Und da ist mir dann egal, ob er mir schreibt oder nicht. So.
Ja, okay.
Also solange es halt, ja, solange es halt fachlich passt und es halt kein Bullshit ist.
Ja. Was mich noch interessieren würde, du hattest ja eben das nochmal mich gefragt, für welche Athleten würdest du das denn oder für welche Athleten denkst du denn eher könnten mit einem Template arbeiten?
Also tatsächlich gehe ich zu 50% mit dir mit, wenn du selber als Athlet dich sehr, sehr gut einschätzen kannst. Da wieder der Verweis auf den André Houdet. Das fand ich nämlich sehr beeindruckend. Wer das will, Podcast-Folge abchecken. Müsste ein bisschen scrollen, aber sollte was da sein. Der guckt sich ja seit mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 Jahren selbst. Und also bis auf so Spezialcoaches, also was jetzt so ein Strength and Conditioning Coach angeht oder einen Experten im Schwimmen, Triathlon, so was so die Teilbereiche angeht, coacht er sich halt größtenteils für seine CrossFit-Geschichten selbst. Und das finde ich sehr interessant. zumal die Ergebnisse da sehr für ihn sprechen. Und demzufolge, wenn du dich sehr, sehr gut kennst, dann kann so eine Template oder einfach nur, sag ich mal, die Basics machen willst, dich ein bisschen bewegen willst, quasi wieder auf ein Level kommen willst, dann macht das schon auch Sinn, eine Template zu fahren. Aber ich glaube, für alles, was ein bisschen tiefer reingeht, da profitiert jeder von einem Coach. Also egal, welches Level.
Ja, das sehe
ich. Die Frage ist natürlich, weil wir müssen ja auch ein bisschen die Boxen im Kopf lassen. Es macht halt auch Sinn, wenn du, sage ich mal, scaled in Richtung Intermediate gehst, macht es halt auch Sinn, einfach mal in deiner Box zu gucken. Ne? Vielleicht hast du da einen Class-Coach, der dir sympathisch ist, oder, also ich glaube, in dem Fall muss er dir halt wirklich sympathisch sein, weil das ist halt dann kein Leistungssport. Da suchst du dir halt, kannst du dir halt auch jemanden suchen, mit dem du dann Personal Training machst. Weil Hands-on ist halt, du hast halt den Vorteil, dass du sofort Feedback kriegst.
Ja.
So. Das hast du beim Online-Coaching nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst wenn du schnell bist und eine hohe Antwortquote hast, kannst du nicht, wenn der Lift durch ist, kannst du nichts mehr sagen. Also dann kannst du sagen, mach beim nächsten Lift das und das, aber der erste Lift ist schon durch. Und das kannst du halt beim PT, beim Personal Training in deiner Box, kannst du das auf jeden Fall nochmal klären.
Ja, das stimmt, da gehe ich dir mit. Ja. Mache ich auch oft. Also Leute, die bei mir in der Nähe sind und da Lust und Bock drauf haben, dann gehe ich auch gerne mit denen Skill-Session durch. Ne? Da macht man auch am meisten Progress. Wenn man da immer schön eine Stunde an allen Skills arbeitet, ne? Dann muss man schauen, welche natürlich. Aber da geht man, da macht man schon gut. Ansonsten, ne? Wie du sagtest, du machst ja auch mit Videoanalysen. Das hilft auch schon. Klar, das ist auch gut, das mache ich auch. Das gibt den Athleten so Feedback, der weiß, was der machen soll, was er beim nächsten Mal verändern soll. Aber 1:1 ist da nochmal ein Ticken besser, ne? Auf jeden Fall. Wo du das mit André Houdé angesprochen hattest. Das Gleiche ist mir eingefallen, das war beim Adrian Mundweiler auch, da war ich auf dem Seminar von ihm, hat er auch erzählt, der coacht sich auch seit längerem schon selbst und trainiert dann auch mehrmals am Tag, hat er auch alles erzählt, wie er sich coacht, so auch sehr interessant, der auch dann monatelang oder keine Ahnung wie lange kaum ein Metcon oder gar kein Metcon gemacht hat, alles aufgesetzt hatte, das war auch sehr interessant, wie der seine Herangehensweise. Ja, man weiß ja nicht, wäre er vielleicht noch besser, wenn er einen guten Coach hätte oder nicht? Oder das weiß man, kann man auch jetzt nicht unterstellen oder so, ne?
Gut, wenn man seine Performance bei den Games betrachtet, in der Zeit, wo er halt halb mit dem Programm gearbeitet hat, also mit dem John, war er schon deutlich besser als jetzt. Mhm. So. Wobei deutlich besser auch wieder jammern auf hohem Niveau ist, bevor mich hier jemand in die Wand nagelt. Das sind Top-Athleten.
Ja.
So, die machen alles kaputt. So, aber im Vergleich zu den Top-Monstern habe ich den Eindruck, müssen wir natürlich auswerten, aber habe ich stark den Eindruck, was seine Performance etwas nachlässt.
Ja, der hatte diesmal Knieprobleme dieses Jahr, ne?
Der hatte schon oft verletzt. Das sind halt so eine Zeichen, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du nur oft verletzt bist, weil du in einem Coaching bist, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, was machst du falsch als Athlet? Und dann kannst du damit zu deinem Coach gehen und dann wirklich das Gespräch suchen. Wenn das nicht passt, kannst du dir halt einen neuen Coach suchen. Wenn du dich allerdings selbst coachst und dich dann ja, so hart rüberfährst, dass du ständig verletzt bist, dann machst du irgendwas falsch. Und dann ist es die Frage, ob du genug reflektieren kannst oder ob du dir vielleicht eingestehen musst. Das sind so Sachen, die habe ich in der Vergangenheit gelernt. Deswegen Klopf auf Holz, dass es bisher noch halbwegs funktioniert. Dass du dich halt einfach nicht selber coachen kannst.
Ja, das weiß man nicht. Ne? Also, es kann natürlich alles möglich gewesen sein bei ihm. Aber eventuell hätte da auch ein Coach an der Seite nochmal geholfen und gesagt, okay, jetzt machen wir die und die Übung und gehen wir daran, aber da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Adrian Mundweiler, geile Sau.
Das stimmt wohl. Das stimmt wohl.
Ja. Aber ich weiß nicht, war der letztes Jahr bei The Program? War der da noch im Programm oder was war das bei ihm?
Nee, ich glaube, das ist schon 2-3 Jahre her.
Ah, Weil letztes Mal auf dem Seminar, das war letztes Jahr oder Anfang des Jahres oder so, da sagte der, meine Jahre kommen jetzt. Da war der dann auch letztes Jahr, glaube ich, irgendwie Top 10 oder so. Ja, und dann hat er den Nike-Vertrag bekommen und da sagte er, meine Jahre kommen jetzt. Und diesmal war er verletzt. Vielleicht kommt er die nächsten Jahre, mal gucken.
Wäre interessant zu sehen, auf jeden Fall. Netter Kerl, harter Arbeiter und gute Base auf jeden Fall.
Richtige Maschine.
Richtig geil. Sind Athleten gute Coaches? Damit würde ich gerne, mit dieser Frage würde ich gerne den Podcast beenden. Rico, hast du noch, wenn Leute jetzt sagen, so, der Ricardo klingt ursympathisch und der hat halt echt Ahnung von dem, was er macht. Wo finden wir dich?
Einmal auf Instagram, recoach.cf. Steht für CrossFit, den Namen, den man nie nennen darf, ne? Und ansonsten, ja, ich habe auch eine Webseite, aber das findet ihr alles eigentlich auf Instagram. Eigentlich alles auf Instagram. Ich bin ansonsten bei CrossFit Krefeld noch Coach. Ja, bei CrossFit Krefeld und dann halt Remote Coach für mehrere Kunden. Genau.
Geil. Also, wenn ihr in der Nähe von Krefeld wohnt und sagt, hey, ich will CrossFit lernen, wir bessern CrossFit lernen, vielleicht seid ihr schon irgendwo auch in der Nähe in der Box und sagt, ich komme bei irgendwas einfach nicht weiter, also einfach mal Ricardo anschreiben und dann geht es das mit Sicherheit aus.
Danke dir.
Rico, danke, dass du da warst und danke euch fürs Zuhören.
Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Richtig cool, hat Spaß gemacht.